Ein Team, ein Podcast. Der Handball-Podcast der Rhein-Neckar-Löwen mit Host Kevin Gerwin.
Hey liebe Löwenfans, hier ist wieder ein Team, ein Podcast. Zweite Folge unserer zweiten Saison mit diesem wunderbaren Podcast. Und wir begrüßen heute eine echte Löwen-Ikone. Hängt auch auf dem Banner unter dem Hallendach der SAP Arena. Herzlich willkommen, Nikola Jakobsen.
Ja, vielen Dank, Kevin.
Bevor es losgeht, gebt uns gerne Feedback und erzählt euren Freunden, Familie und natürlich auch allen Whirlpool-Fans in eurem bekannten Kreis von unserem Podcast. Und jetzt geht's auch direkt los mit der ersten Kategorie.
Ein Team, ein Podcast mit freundlicher Unterstützung von RPR1. Und jetzt Löwen live.
Nico, man hört's bei dir jetzt im Hintergrund gerade nicht blubbern. Wo erwischen wir dich gerade? Nicht im Whirlpool offensichtlich.
Jetzt nicht. Es ist zu gefährlich mit Computer so nah dran. Ich habe gedacht, es ist besser, dass ich drin sitze.
Das ist richtig. Vor allem, gut, es wäre tatsächlich wahrscheinlich relativ laut. Aber du nutzt ihn schon ordentlich, den Whirlpool?
Ja, ich benutze ihn nicht täglich, aber fast. Also für meine alte Körper, muss ich sagen, tut es mir richtig gut. In warmes Wasser und benutze ich den eigentlich sehr viel.
Okay. Was du aktuell so beruflich treibst, da sprechen wir später noch in den späteren Kategorien drüber. Aber bei Löwen Live geht es ja um die aktuelle sportliche Situation bei den Rhein-Neckar-Löwen. Du hast unser erstes Pflichtspiel am letzten Dienstag in Holstebro ja live in der Halle gesehen. Hat dir da gefallen, was die Löwen da abgeliefert haben?
Ja, es war vor allem die letzten 45 Minuten sehr gut, fand ich. War natürlich, hat man auch gesehen, dass es erste Spiel war, der so richtig Bedeutung hatte. Und da musste man erst ins Spiel reinfinden. Hat man auch gesehen, dass wenn man ohne Jannik Kohlbacher zum Beispiel spielt, dass es da ein bisschen muss man ein paar Abläufe ein bisschen anders machen, aber nach 45 Minuten fand ich eigentlich, dass die Löwen sehr gut gespielt haben.
Hast du dir das Rückspiel dann gestern Abend auch angeschaut?
Das habe ich nicht, weil ich habe gedacht, das war ein sicheres Ding, den musste ich nicht anschauen.
Okay, ganz so sicheres Ding war es nicht übrigens, kann ich dir sagen. Ich war in der Arena, also gestern sah das Ganze dann schon irgendwie ein bisschen anders aus. Muss aber auch sagen, dass mir auch Holstebro gestern sogar eigentlich sehr gut gefallen hat. Die haben schnellen Handball gespielt.
Ja, also hat mich auch ein bisschen überrascht, weil die kam ja direkt von Pokalfinale Sonntag, mhm, wo die knapp gegen Gutme verloren haben. So, ich war mit Linus und Silles im Handballtraining und hat da ein bisschen geguckt und da war es plus 5 für Holstebro. Da habe ich gedacht, okay, jetzt müssen die Jungs sich ein bisschen anstrengen.
Ja, müssen die Zuschauer ein bisschen mehr lauter sein, aber das war ja leider nicht machbar. War schon irgendwie spooky, komplett leere SAP-Arena. Also auch wenn es zum Einzug in die Gruppenphase gereicht hat, wie kannst du dir den schwachen Auftritt erklären irgendwie?
Also ich habe auch gelesen von Andy, ne? Also es ist schon anders, wenn du kommst und Halle ist leer, man sind normal gewöhnt, in die SAP-Arena reinzulaufen mit vielen Zuschauern. Und dann glaube ich natürlich auch, dass die 6 Tore Vorsprung, da ist ein bisschen, ja, hat man gedacht, das muss vielleicht nicht 100% geben heute, um weiterzukommen. Und dann ist das zweite Spiel erst und ja. Da muss man auch erstmal in Rhythmus kommen und es ist schon komisch, wenn du ohne Zuschauer spielst und es geht um sehr viel. Also da muss man, und das wird eine Herausforderung, ja, für die Mannschaft, für Martin, Olli und so weiter, diese mentale Bereitschaft hinzubekommen, weil das wird nicht einfach. Da muss man daran arbeiten, weil früher kamst du in die Halle und viele Zuschauer und dann stehst du, vor du einläufst und dann kommt alles wieder so von sich selbst her. Jetzt will man rein und Gas geben. Hier muss man mental mit sich selbst arbeiten, um auf dieses Niveau zu kommen.
Mhm. Hast du in deiner Karriere mal ein Geisterspiel bestritten?
Dann war das mit Länderspiel, weil wir schlecht waren. Nein. nein, das habe ich nicht.
Okay, ja gut, es gab ja auch schon mal das ein oder andere, ohne jetzt jemanden denunzieren zu wollen, aber es gab ja auch schon mal die ein oder andere Handball-WM in sehr, sehr warmen Gefilden, wo auch eigentlich gefühlt kein Mensch in der Halle gewesen ist.
Das stimmt. Also ich habe in Junioren-Weltmeisterschaft in 91 gespielt, in Athen, und das war eine Halle mit 12.000 Zuschauer, da war 60. Da war die Stimmung auch nicht so gut.
Ich glaube, wir hatten mit den Löwen auch mal so ein Ding in Zagreb in so einer Riesenarena, wo auch irgendwie gar nichts los war. Aber klar, also das ist eine Situation, die gerade natürlich eine Katastrophe ist für alle Beteiligten, für die Löwen, aber nochmal insbesondere, weil ja das mit den Zuschauern ja jetzt nicht so schnell vorübergeht wahrscheinlich. Da muss man mal schauen, wie sich das entwickelt. Hast du dir denn auch die Vorbereitungsspiele angeschaut?
Ja, ich habe einige Spiele von diesem badischen Turnier da im Internet verfolgt.
Uwe Gensheimer auf Rückraum Mitte?
Ja, das ist ja nicht erstes Mal. Hat er früher, ich glaube, bei mir hat er das nicht geschafft. Da war er nicht gut genug. Nein. da fand ich ja, ich besser noch war, wenn es so weit kommen sollte. Nein, ja, Uwe ist ja ein cleverer Spieler und guten Handgelenk, gutes Spielverständnis. Hat man auch schon gesehen, dass er sehr gut mit Jannik am Kreis zusammengespielt haben. Das schafft er in eine gute Mannschaft mit seinem Handballkopf, dann würde er das hinkriegen. In solche Turniere, ich glaube, auswärts in Flensburg, Kiel und so weiter, da würde er vielleicht ein Tick schlechter aussehen auf die Mitte.
Aber das Gesicht von Jogi Bitter, als er den ersten Schlagwurf aus dem Rückraum von Uwe Gensheimer kassiert hat, der war schon Gold wert.
Ja, das war nicht Jogis Fehler, das war Abwehrsfehler, dass der reingegangen ist. Ja, aber
Uwe sah gut aus, fand ich. Hat sich sehr gut verkauft, zumindest in dem Fall ästhetisch.
Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall.
Wie viel Handball schaust du momentan so, also wenn jetzt nicht gerade Lockdown ist, weil wenn wir dich so verfolgen bei Instagram, dann läuft bei dir ja eigentlich den ganzen Tag über Handball, oder?
Ja, fast. Also wenn ich nicht Handball zu Hause schaue, dann bin ich mit meinen Kindern los. Natürlich, die Bundesliga fängt morgen an, dann kann ich noch mehr Handball, und jetzt hat Champions League, Euroleague angefangen, die dänische Liga hat jetzt vier Wochen fast gelaufen, so von daher ist das gut für meinen Alltag, dass es da Handball wieder auf dem Fernsehen oder Computer ist, und ich muss jetzt auch viel schauen, ich muss lass uns sagen, dann gut zwei Wochen meine Mannschaft für zwei Länderspiele nominieren. So, da muss ich ja auch vorbereitet sein.
Schaust du denn jetzt mehr Handball als zu der Zeit, wo du Vereinstrainer warst?
Also ich schaue mehr verschiedene Handball jetzt. Damals war das ja immer Löwenspiele und Gegner, weil das habe ich geschafft. Manchmal war das Zeit für andere Spiele auch zu sehen, aber wenn du Donnerstag, Samstag oder Donnerstag, Sonntag spielst, dann schaust du ja, hatte immer so ein meine Philosophie war immer, drei, vier Spiele von den Gegnern zu sehen, bevor ich die Mannschaft was zeige. So, da war das am meisten nur Löwenspiele oder Gegner von die Rhein-Neckar-Löwen. Mhm.
Wie siehst du die Löwen aufgestellt für die kommende Saison?
Gut, ich finde, man hat gut eingekauft. Klar ist das ärgerlich mit Jesper und Jannik. Besonders Jannik tut weh. Viel Spiel läuft über ihm. Finde ich das gut. Hat man Rafa wieder geholt, um Jannik zu ersetzen. Das kann er nicht, aber er weiß die Spiele, kennt Andy und so weiter. Von daher finde ich, dass eine gute Nachverpflichtung ist, wenn Kohli dann wieder fit wird. Sonst finde ich eigentlich, dass die Löwen gut steht. Die haben gute offensive Spieler und jetzt auch gute Defensive. Ich finde, Patrail hat das in den letzten Jahren in Hannover in Innenblock sehr gut gemacht und ist taktisch sehr clever. So, ich finde eigentlich, dass die Rhein-Neckar Löwen ganz gut dasteht.
Auch im Vergleich mit den Konkurrenten in der HBL, also auch im Vergleich jetzt, sage ich mal, zu Kiel, Flensburg, wie schätzt du das ein?
Da wird es schwer. Natürlich ist Flensburg jetzt mit Verletzungen, besonders am Kreis, da haben die jetzt ihre Herausforderung, aber ich glaube, ob die Löwen diese Jahr so hoch kommen kann, also ich sehe, Flensburg und Kiel haben zwei fantastische Mannschaften. Dann muss viel richtig gut laufen bei den Löwen, wenn die diese Level hochkommen muss. Aber ich sehe Rhein-Neckar Löwen direkt hinter die beiden Mannschaften mit zwei, drei anderen Mannschaften.
Aber doch gerne mal ganz kurz einen Seitenblick nach Flensburg. Mensa am Kreis. Wie hast du das gesehen? Also das war beim Spiel gegen Kielce. Auch aufgrund dieser Notsituation. Hast du da auch mal kurz grinsen müssen?
Also ich habe mir erst geschrieben, wenn das sein neuer Platz ist, dann kann er vergessen, den Nationalmannschaft zu spielen. Okay.
Aber er hat es gut gemacht in deinen Augen? Also für die Möglichkeiten in dem Moment?
Ah, da war ein paar Anspiele, die er haben muss, wenn man kritisch sein muss, aber für das, dass er ganz, ganz selten am Kreis agiert haben, dann fand ich, hat er das ganz gut gelöst. Aber er hat das besser hinten gemacht als vorne. Lassen wir das so ausdrücken.
Okay. Ja, du hast es gerade schon mal ganz kurz angerissen. Wie sehr hast du dich vielleicht auch persönlich über die Rückkehr von Rafael Baena, Ole, gefreut?
Sehr, sehr. Erstmal sportlich finde ich das gut, weil Rafa ist ähnlicher Typ wie Jannik, auch sehr gerne mit Bodenpässe und stellt seine Sperre schwer mit umzukommen. Und dann persönlich auch, Rafa war ja sehr beliebt, nicht nur in die Mannschaft, auch außerhalb von den Fans und so her. Er ist ein toller Typ, sehr guter Mensch. So von daher freut ich mir, dass er die Löwen helfen kann jetzt in diese schwierige Situation.
Also auch gestern dann direkt auch seine ersten Törchen wieder gemacht. Es ist auch wirklich ein schönes Gefühl, ihn wieder bei den Löwen zu wissen. Was erwartest du für eine Saison in der Liquimoli HBL? Wer ist da für dich der absolute Titelfavorit? Immer noch Kiel, auch nach der Leistung zum Beispiel gegen Norn zu Hause?
Ja, Kiel ist Kiel und Kiel wird immer Favorit sein. So ist das mit der größten Etat in der Bundesliga. Dann klebt das. Wenn man dann sieht, ich glaube, natürlich muss die, wie alle anderen auch, so verschont sein von Verletzungen. Klar, mit Sargosen haben die einen fantastischen Spieler geholt, einer der absolut besten Spieler auf die Welt. Aber mit Sarapetz und Dulle ist das, haben die nur drei Rechtshänder und das kann vielleicht zu wenig sein in eine lange Saison. Da ist Flensburg viel breiter aufgestellt und deswegen sehe ich auch Flensburg nur knapp hinter Kiel, weil ich finde, die haben eine breitere Truppe und können viel, viel mehr wechseln und haben mit Mess natürlich einen sehr guten Mann geholt. Mess passt sehr gut rein, nicht nur spielerisch, aber er wird viele Löcher schließen können in Abwehr und vorne, dass Gottfriedsson, Jöran Johannessen mehr Pause kriegen kann, entweder vorne oder hinten. Und dann mit Lasse Möller haben die eine sehr gute junge Talent geholt, der die auch helfen wird. So von daher sehe ich nicht Flensburg weit hinter Kiel. Und dann kommt drei Mannschaften, wo die können alle mithalten und wenn die eine richtig gute Saison kriegen, können die auch die zwei großen herausfordern. Und das sind die Rhein-Neckar-Löwen natürlich und dann Berlin und Magdeburg.
Okay, Melsungen hast du in der Rechnung jetzt nicht aufgeführt?
Nein, also Melsungen muss eigentlich größerer Verfolger sein. Die haben ja die zweitgrößte Etat in der Liga und benutzen sehr viel Geld, aber es sieht so aus, dass dieser letzte Schritt zu gehen ist sehr schwer für die.
Okay. Um nochmal ganz kurz, das gerade, du hast auch gerade nochmal Sander Sargosen erwähnt. Wie hoch schätzt du die Gefahr ein, dass man sich in Kiel vielleicht, das war jetzt so ein bisschen mein Eindruck vom Supercup am Samstag, den ich mir live angeguckt habe in Düsseldorf, dass Kiel sich vielleicht auch ein bisschen zu sehr auf Sargosen verlässt?
Ja, das kann natürlich Probleme geben, die Tage, wo er vielleicht nicht so gut spielt. Aber man hat mit Dunjak auch eine Weltklasse-Spieler, Sarpetz, auch so. Und dann kommt natürlich den Rest der Mannschaft. Kiel hat unglaublich gute Defensive. Und mit Landin im Tor, wenn er wieder fit ist, einer der besten auf diese Position. Es ist eine schwierige Frage, Kevin. Sargosen ist so gut, er kann viele Mannschaften tragen, hat man gesehen auch über die letzten Großturniere mit der Nationalmannschaft, mit Norwegen in Paris, da war das nicht so notwendig für ihn, weil da hat er Karabatic, Mikkel Hansen auch gehabt, also hat er ganz gute Hilfe auch bekommen, aber natürlich ist das schwierig, wenn er einen schlechten Tag haben. Und ich finde diese Herausforderung auch, dass viel Wert auf seine Schulter kommen jetzt mit nur drei Rechtshänder.
Also ich hätte die Frage nicht gestellt, wenn das Spiel, wenn das Heimspiel von Kiel gegen Nantes nicht so gelaufen wäre, wie es gelaufen ist, weil da hat man einfach so ein bisschen gemerkt, es geht gar nicht vielleicht auch unbedingt darum, dass Sargosen seine Leistung vielleicht in einigen Spielen nicht bringt, sondern vielleicht auch einfach vom Kopf her der anderen. Es ist ja auch immer so ein Punkt, so wenn man dann da so jemanden wie Sargosen in der Mannschaft hat, man sich dann vielleicht für so ein bisschen unschlagbar hält, dass man dann vielleicht die entscheidenden Prozente selber nicht mehr reinbringt.
Ja, aber Kiel ist auch nicht unschlagbar und besonders nicht mit diesem Programm, was jetzt auf die zukommt. Dann glaube ich, die Truppe sind vielleicht ein Tick zu klein, um das hinzubekommen. Und man hört ja auch, es wird gemunkelt, dass die noch einen Rechtshänder sucht. Vielleicht finden die einen, der das ein bisschen aushelfen kann. Aber wenn die nur mit die drei über die ganze Saison laufen muss, ja, dann kann es gut gehen. Dann hat man auch bei die Rhein-Neckar-Löwen gesehen, die drei Jahre, wo es richtig gut lief, haben wir auch mit Andy Mess und Kim gespielt. Das hat auch gut gelaufen, aber sobald, wenn es dann ein Spieler oder zwei Spieler, der vielleicht nicht Normalform findet, dann wird es schwierig, weil dann hast du keine Alternative.
Ja, das stimmt, ja. Ich bin gespannt. Ich glaube, wir können uns tatsächlich auf eine spannende Saison freuen. Wir kommen jetzt zu meiner absoluten Lieblingskategorie und das ist diese hier.
Löwen fragen Löwen.
So, Nico, Löwen fragen Löwen, das bedeutet, etwas vorgezogen, gibt es jetzt die Fragen aus dem Umfeld der Mannschaft an dich. Und wir starten mit Klaus Gärtner.
Ui. Hallo Nico, endlich habe ich mal die Chance, dass ich zwei ganz wichtige Fragen von dir beantwortet bekomme. Frage 1, du kannst dich ja sicherlich noch an das Trainingslager in Ischgl erinnern. Da sind wir ja eine schöne Straße mit dem Bus gefahren, die Silfretta-Hochalpenstraße. Ich habe gehört, und du musst mir das jetzt beantworten, ob das stimmt, dass du im Urlaub die Strecke nochmal nachgefahren bist, weil dir so gut gefallen hat. Und Teil 2... Du bist ja glühender Leeds United-Fan und hast den Aufstieg gefeiert. Ich habe gehört, das hast du mit Rosé und Radler getan. Ist das korrekt? Ich meine mich zu erinnern, dass du eine kleine Abneigung gegen diese beiden Getränke hast.
So, zwei Fragen sogar.
Ja, also erstmal so die Strecke, dann ich hoffe, dass ich nie wieder diese Strecke fahren muss. Und wenn ich diese Strecke fahren muss, dann liegt der Bus, weil also ich hatte so Angst, ich musste mich umdrehen, so dass ich aus die Fenster nicht rausgucken könnte. Rainer hat zwar gut gefahren, aber wir haben ja Stau überall gemacht, weil der Bus war viel zu groß und passte auf diese Strecke nicht. Es war grausam. Also ich hoffe, dass ich nie wieder fahren muss. Wenn, dann will ich das alleine machen in meinem Auto. Dann kann ich das wenigstens selber steuern.
Oder mit dem Fahrrad?
Ich bin nicht gut auf Fahrrad. Erstmal bin ich so dicht. Und dann ist es nur, wenn es bergunter geht. Aber das tut es ja leider selten, dass man nur eine Richtung fahren kann. Da, ne?
Dass du Leeds United-Fan bist, wusste ich gar nicht.
Ah, ja, ich bin lange, viele Jahre Leeds United-Fan gewesen. War harte Jahre, wo wir Championship und noch weiter runter lag. Aber jetzt haben wir einen sehr guten Trainer in Bielsa bekommen, Bielsa, ja. Locho. Und mit ihm sieht es ganz gut aus, jetzt mit 6 Punkten. Ein ganz wichtiges Sieg hier gegen Sheffield United auswärts. So, ich hoffe, dass wir dieses Jahr den Klassenerhalt schaffen kann und dann noch weiter aufbauen. Ich glaube nicht, dass Leeds United wieder Meisterschaften gewinnt, aber weniger kann man auch. Weniger ist auch in Ordnung für
mich. Naja, wer weiß. Lionel Messi hat ja mal über Bielsa gesagt, dass es für ihn der beste Trainer der Welt ist. Die kennen sich ja aus dem Heimatclub, glaube ich. Und hast du ja mit Sicherheit auch diese Doku geschaut, oder? Bei Amazon, diese Leeds United Doku?
Nee, das habe ich noch nicht geschaut. Okay. Den muss ich unbedingt sehen.
Absolute Empfehlung von mir. Schau dir das an. Aber wer weiß, vielleicht wechselt Lionel Messi ja irgendwann zu Leeds United, weil er seinen alten Trainer wiedersehen möchte. Und dann könnte er natürlich auch wieder Meisterschaften gewinnen.
Wenn er das hinkriegt, was ich nicht glaube, ich glaube nicht, dass Leeds den Geld finden kann, aber natürlich wäre das geil.
Aber das Thema war ja eigentlich ein anderes, Rosé und Radler. Was ist?
Ja, das ist, weil ich bin ja wir hatten ja in Ischgl sehr gute Trainingslager. Es war ja so ein, wie soll man sagen, ein Kombination als Trainingslager, aber auch, wo man soziales, ein gutes Polster machen könnte für die neue Saison. Und dann haben wir haben Mountainbike gemacht, wir haben River Rafting, mhm. Olli hat so ein Scheißding, mit so, wo man über die Berge da gleiten könnte, in so, ja, mit Honangs war das nicht unbedingt mein Favorit und ich wusste auch nicht, dass er das gemacht hätte, weil wenn er mir das gesagt hätte, hätte ich gesagt, nie im Leben machen wir das, aber jetzt musste ich das machen und ja, war ein bisschen schweiß damit, aber dann hatten wir Mannschaftsabend, was man ja in Deutschland immer hat, mhm. Und dann kommen wir runter von diese Kleidestrecke, was Olli gemacht haben, und dann fängt Svenno und Andy an, Radler zu bestellen. Und da habe ich gedacht, ja, also sind wir eine junge Mannschaft oder eine Männermannschaft? Weil dann in meinen Augen trinkt man nicht Radler, dann trinkt man ein normales Bier. Dann trinkt man nicht diese Frauenbier. Und dann komme ich runter, wir fahren zurück zum Hotel und dann komme ich runter und dann sollen wir gutes Essen haben. Und dann sitzen wir da und dann sitzen 5 Jungs und die bestellen Roséwein. Da habe ich gedacht, ja, entweder trinken wir Bier oder wir trinken Schnaps. Also man trinkt ja nicht Roséwein bei einem Mannschaftsabend. Habe ich gesagt, wenn ihr unbedingt Roséwein trinken will, dann nur aus die Flasche, weil sonst kann ich das nicht aushalten.
Okay, hartes Regiment, merke ich schon. Du bist schon tatsächlich der Zweite, der unauffällig andeutet, dass Andy Schmid in gewisser Hinsicht ein Weichei ist, übrigens, hier in diesem Podcast.
Ja, wenn es mit Trinken kommt, auf jeden Fall.
Ja, und Uwe Gensheimer hat diese Hypothese aufgestellt beim Thema Sauna. Interessant ist, Andy Schmid wird sehr wahrscheinlich unser nächster Podcast-Gast sein.
Oh, scheiße, ich wäre gerne hinter ihm gewesen.
Stimmt, das wäre tatsächlich auch spannend, aber vielleicht rufen
wir dich. Aber ich muss Uwe weggeben mit Sauna. Wir haben ja sehr oft in Fitzmaier trainiert und da war sehr gutes Sauna oben, aber Andy kam rein und dann hat er, saß er 2 Minuten und hat gesagt, ich sitze höchstens 10 Minuten heute. Und 2 Minuten später war er raus.
Ja, das Thema ist bei uns tatsächlich ein relativ großes, auch von den Fans, weil Saunawart Lorenzo, wie Andi sich ja liebevoll nennt, nicht so ganz zufrieden ist mit den Temperaturen, die Uwe Gensheimer da so anschlägt.
Er war sehr unter Druck. Also dieses Jahr, wo Knicks auch da war, mit Uwe, da hat er keine Chance gehabt, weil die beiden saßen da drin und da könnte es nicht warm genug sein. Und Andy könnte ja kaum einen Fuß reinkriegen, bevor er wieder raus war.
Aber du hast natürlich, er hat ja auch einen Vorteil, wenn du vor Andy bist, du hast natürlich die Chance später, eine Frage zu stellen für Andy. Aber da kannst du dir noch was überlegen.
Ja, das stimmt.
Dann haben wir noch die nächste Frage, die kommt von natürlich Olli Rogisch.
Ui. Hi Nico, ich wollte dich noch was fragen und zwar, was ist denn mit den ganzen Fotos passiert, die du in den gemeinsamen Jahren mit mir geschossen hast? Wollte ich mal fragen, ob du die zu Hause auch an der Wand hängen hast oder einfach nur für dich privat auf dem Handy. Das wäre, glaube ich, mal ganz interessant für unsere Zuschauer. Danke dir.
Oh. Ja, also, lieber Olli, die behalte ich natürlich für mich selbst. Wenn du manchmal zu frech wirst, dann kann ich ja immer eine losschicken, so dass du ab und zu deinen Mund zuhält. War immer ein guter Joke. Ich weiß nicht, warum Olli immer T-Shirt kauft, die immer so kurz sind. Ich glaube, er immer noch die Größe hat, denkt, dass er, wo er 19 war, wo er richtig dünn und schlank war, die immer noch passt. Ja, und dann hatte ich immer einen guten Lachen gehabt, wenn immer diese T-Shirt über die Magen hochgekrabbelt sind und er saß da mit seinem Bauch über den Hosen und dann habe ich immer ein Foto von ihm genommen und dann so ihm geschickt auf WhatsApp, hat gedacht und geschrieben, Olli, zieh dein T-Shirt ein bisschen runter. aber die bleiben natürlich zwischen mir und Olli und vielleicht Uwe, Andy und Grötzki, aber mehr nicht.
Also hat Olli sein Gewicht etwa nicht halten können, sagt am Ende der Karriere?
Also das muss man auch nicht. Da soll man das ein bisschen gut haben. Aber ein größer wäre nicht verkehrt gewesen.
Auch nicht schlecht. Die nächste Frage kommt von Oberschwester Lana über Instagram. Sie fragt, vermisst du es manchmal, Andy Schmid an der Seitenlinie anzumaulen? Und wie gehst du mit der jetzt aufgestauten Energie um?
Ja, natürlich vermisse ich das, ihm ein bisschen auf die Ohren zu geben. Aber es war ja öfter mal, weil er nicht so unser Konzept gehalten haben und er ein bisschen zu Freestyle spielen wollte. Aber es war, ich vermisse meine Zeit. Natürlich, ich hatte 5 unglaublich gute Jahre bei den Rhein-Neckar-Löwen, Spieler, alles um den Rhein-Neckar-Löwen in Geschäftsstelle, Halle und so weiter, sehr, sehr gute Menschen getroffen und sehr viele Freundschaften gekriegt, die ich heute sehr viel schätze. So da hoffe ich, vermisse ich natürlich sehr viel den Alltag mit diesen Leuten. Wie ich gesagt habe, ich vermisse nicht die Reisen. Mhm. Ich vermisse nicht 4:30 in Kronau zu kommen. Rücken tut weh und es gibt Training wieder um 15 Uhr, weil du nächsten Tag Champions League Spiel hatte. Mhm. Diesen Stress vermisse ich nicht, aber sehr viele Menschen und den Verein vermisse ich sehr. Und ja, wie die Energie und so weiter, den verbrauche ich jetzt auf dem Golfplatz oder mit meinen Kindern.
Und wen schreist du dann auf dem Golfplatz an?
Ja, die ich mit spiele oder wenn jemand auf die anderen Löcher sehen, kriegt die auch einen.
Aber die nächste Frage, also wie gesagt, das sind ja Fragen von Fans, ja. Kommt von David, die schließt daran so ein bisschen an. Was war das schlimmste Schimpfwort, das du zu Andy mal auf der Bank gesagt hast?
Oh, ich glaube, ich habe ihm einmal gesagt, ich töte dich, wenn du das so weitermachst. Aber ja, aber dann habe ich das immer auf Dänisch gesagt, weil dann hat nicht alle das verstanden. Dann saß Mäs nur und hat gelacht auf die Bank.
Ja gut, also man hat ja schon noch gemerkt, dass ihr, also nicht, dass hier jetzt der Eindruck entsteht, wir würden ernsthaft glauben, du hättest da jemanden angegangen. Das weißt du ja. Aber auch für die Fans, die vielleicht frisch dazugekommen sind. Man hat ja schon auch gemerkt, dass ihr alle eine ganz, ganz schöne, tolle persönliche Beziehung hattet, sodass das ja irgendwie auch drin war. Eckhard Maya über Instagram fragt, wer war dein Lieblingsspieler als Trainer? Wobei sich die Frage ja eigentlich fast ein bisschen erübrigt, finde ich.
Ja, also es ist schwierig für mich, weil ich kriege oft diese Fragen und ich verweigere mich immer eigentlich daran zu antworten, weil ich immer noch Trainer bin. Und da finde ich, muss man aufpassen, zu sagen, wer ist mein der ein oder andere. Aber ich kann sagen, dass Andy auf jeden Fall in Top 3 kommt. Ne? Und Mess wahrscheinlich auch. Aber es ist schwierig für mich, ich habe so viele gute Spieler und da bin ich sehr stolz drauf, dass ich so viele gute Spieler trainieren dürfte und dürfen jetzt auch in Nationalmannschaft. Und bin ja auch ein Trainer, der nah dran an meine Spieler gehen. Und deswegen habe ich auch jetzt bei den Löwen jetzt viele Spieler, die auch immer noch sehr guten Kontakt und damit haben und auch Freunde sind von mir. Und das ist ja eigentlich das, was mir neben, dass ich sehr gerne gewinnen will, aber das bedeutet sehr viel für mich, dass ich auch diese Freundschaften mitkriege von meiner Karriere, weil das bedeutet für mich sehr viel. Mhm.
Dann haben wir eine Frage von Chickeria Weißenberg. Was war da mit deinem Instagram-Account los?
Ja, ich weiß das eigentlich auch nicht. Ich hatte ein Mail bekommen, wo ich solle, ja, zustimmen, dass es mein Account war, weil die haben schwierig zu erklären, dass da war viel mit, ja, es gibt ja viel diese, ja, ich weiß nicht.
So Phishing-Mails und so.
Ja, Frauen schreibt, dass man und da war viel los auf meine Account und die wollen nur absichern, dass es meine war und da habe ich geantwortet. Und danach soll ich dann über mein Finanzen auch antworten. Habe ich gesagt, das können die vergessen, das werde ich nie machen über Internet. Und dann haben die geschrieben, ja, wenn ich das nicht antwortet, werden die meine Instagram, ja, Facebook und die haben meine Hotmail auch genommen. Also ich hatte, die haben alle drei Dinge von mir genommen und wollte dann $5,000 haben für mein Instagram und für die anderen Sachen sollte ich dann in Bitcoin bezahlen, wenn ich das zurückhaben wollte. Und da habe ich gesagt, ja, okay, gut, dann könnt ihr das behalten, dann fange ich vorne an.
Also ich habe ihn tatsächlich mehrfach dann gemeldet, weil was nämlich ziemlich schlecht ist, ist jetzt, du hast ja diesen blauen Haken gehabt. Und dieser Account ist ja jetzt quasi in der Hand von irgendwelchen Kriminellen, die jetzt diesen Account nämlich umbenannt haben in irgendwie, weiß ich nicht, Facebook, Kundenservice, irgendwie was. Und in dem Moment, wo die aber diesen blauen Haken haben, werden jetzt wahrscheinlich andere Leute diesem Account vertrauen und fallen jetzt eventuell auch wieder irgendwie darauf rein. Also deswegen, ich weiß, dass wir hier alle diesen Account jetzt immer mal wieder gemeldet haben, dass der halt irgendwie dann vom Netz kommt. Aber da tut sich auch gar nichts. Aber ich habe auch das Gefühl, dass Instagram bei sowas selbst sich auch nicht so wirklich dann dafür interessiert, ne?
Nein, und da bin ich eigentlich am meisten enttäuscht, weil ich habe ja Instagram geschrieben, dass erstmal, dass mein Account gehackt ist und dass ich da nicht mehr, dass ich da nicht mehr machen kann. Und ich habe geschrieben, dass ich ein neues aufgemacht habe, aber die haben mir nur geschrieben, ja, die haben erstmal gar nicht geantwortet auf das andere und hat nur geschrieben, mein neuer Account, ja, die, da kann ich abwarten, bis muss man 6 Monate den Account haben. Und ja, da bin ich ein bisschen enttäuscht, dass die ein bisschen, dass die nicht mehr Interesse dafür sorgt. Ja, dass die wenigstens den anderen Account, gut, ich habe den abgeschrieben, aber dann können die den ja löschen.
Ja. Das könnten die tun, weil es ist ja jetzt völlig offensichtlich, dass das ein betrügerischer Account ist, weil sie sich als Facebook-Kundenservice ausgeben.
Ja, und die haben sogar live gesendet auf meinen Account.
Ja, ja, ja.
Wo man die sehen könnte. Also von daher finde ich das eine Frechheit.
Ist wirklich so. Ja, stimmt schon. Eine Frage habe ich noch, beziehungsweise nicht ich, unsere Fans noch, nämlich über Instagram. Paddy FFM fragt, wie unterscheidet sich der Spieler vom Trainer Nikola Jakobsen?
Oh, ja, ich würde sagen, als Trainer bin ich viel mehr diszipliniert, als ich als Spieler war. Da glaube ich schon, dass ich als Spieler meine Trainer ein paar graue Haare gegeben haben. Ich war ja so einer, der gerne ein paar Chancen genommen haben, mit Frechheit gespielt. Als Trainer bin ich viel mehr diszipliniert. Ich war auch als Trainer mehr seriös, als ich als Spieler war. So von daher bin ich bisschen strenger als Trainer, als Spieler, aber das glaube ich auch, dass man sein muss. Ich sage immer zu den Spielern, ihr könnt das so gut haben, wie ihr wollt. Ihr müsst nur gewinnen.
Ja, richtig. Absolut. Wir kommen zu einer Kategorie, in der wir dich jetzt noch näher kennenlernen wollen.
Löwen hautnah.
Jetzt sind wir schon mittendrin und in dieser Kategorie wollen wir jetzt den Menschen Nikola Jakobsen noch genauer kennenlernen. Nimm uns doch mal mit, Nico, wie sieht dein Alltag momentan so aus? Weil als Nationaltrainer hast du ja keinen klassischen 8-Stunden-Arbeitstag, denke ich, oder?
Nee, das habe ich nicht. Also natürlich ist viel meine Arbeit momentan vorbereiten, in die Zukunft schauen. Jetzt zum Beispiel, jetzt haben wir 2 Länderspiele gegen Schweiz und Finnland. Wie muss die ablaufen von Montag bis Samstag mit Reisen? Wie kommen wir von Herning nach Finnland am besten? Was ist mit dieser Corona-Test? Mein Spieler muss Blutproben zum Beispiel abgeben hier, um zu checken, ob alles stimmt. Muss eine Impfung kriegen und so weiter. Was ist mit Team Denmark, mit Experten und so? Was wollen wir darüber haben und so weiter? Und natürlich dann habe ich jetzt alles vorbereitet für die Vorbereitung für Weltmeisterschaften mit Vorbereitungsspiele. Wo sind wir? Training, Krafttraining, alle diese Sachen. Wann reisen wir nach Ägypten und so weiter? Das kümmert mich jetzt. Ich muss weit voraus gucken, weil es gibt du musst auch finanziell planen. Also eigentlich habe ich auch die Plan für Olympia gemacht. Wir sind ja so, haben diese Glück gehabt, dass wir Weltmeister zu Hause gewonnen haben und sind direkt qualifiziert. Dann können wir das ein bisschen früher planen. Ja, und dann haben wir dann natürlich, gucken wir dann, ich muss Ja, natürlich Talente schauen, wer kann die nächsten Lauge, Mikkel Hansen und so weiter werden, wie können wir hinbekommen, dass wir uns sichern, dass die in gute Hände sind. Wir haben so eine Gruppe gemacht, von wo wir haben jetzt momentan 7, 8 Top-Talente, wo die ein bisschen näher Betreuung kriegt, was können wir da machen, wie sieht es aus und so weiter. Von daher ist das natürlich ein großes Teil von meinem Alltag. Dann schaue ich viele Spiele jetzt, um sicher sein, dass ich die besten Spieler für die nächsten beiden Nationalspiele nominieren kannst. Dann habe ich natürlich, was mir auch eine Gründe dafür zu sagen, dass ich nur Nationaltrainer sein wollte, ist natürlich, dass ich viel mehr Zeit mit meiner Familie und besonders meine Kinder habe. Jetzt fahre ich, bin ich dreimal die Woche mit Silles Mannschaft trainiere ich da und dreimal die Woche mit Linus' Mannschaft auch. So von daher genieße ich diese Zeit jetzt wieder mit meinen Kindern zu haben. Und wie gesagt, dann habe ich meine Leidenschaft wieder für Golf gekriegt. Bei den Rhein-Neckar-Löwen war leider nicht viel Zeit. Da habe ich viel Zeit vor den Computer vorbereiten, viel reisen. Also von daher habe ich keine Zeit für Golf gehabt. Aber jetzt spiele ich wieder Golf und versuche wieder mein Handicap runterzubringen.
Also angeschlossen an das, was du gerade gesagt hast, es gibt so 7, 8 Spieler, die ihr dann beim dänischen Verband quasi ein bisschen genauer unter die Fittiche nehmt, sage ich mal. Wie viele von diesen Spielern kannst du denn zu den Rhein-Neckar-Löwen schicken?
Oh, da werden schon einige, die bei den Rhein-Neckar-Löwen gut passen würde, glaube ich. Aber wie gesagt, es sind nicht Spieler, die jetzt so vorne steht, aber wir wollen sichern, dass wir die nach vorne bringen. Ne?
Klar.
Zum Beispiel haben wir nicht so viele Linkshänder bei uns. Da wollen wir sichern, diese Linkshänder, dass wir dann haben, dass die auch die richtige Betreuung kriegt, dass die wissen mit Krafttraining, dass die das Richtige essen, dass die einen Mentaltrainer haben und so weiter. Auf die Torhüterposition, was wir immer weiß, das ist eine schwierige Position, Top-Torhüter zu bekommen, dass wir da auch extra Fokus hat und diese Sachen.
Aber ist dir manchmal langweilig auch? Also sehnst du dich manchmal auch wieder nach der Zeit, wo ein bisschen mehr los ist, wo du ein bisschen mehr Handball hast als Vereinstrainer zum Beispiel?
Ja, auf jeden Fall. Also ich vermisse schon in die SAP-Arena zu stehen oder auswärts in Kiel oder auswärts in Magdeburg von den tollen Fans da immer beschissen zu werden. Ja, weil es macht auch Spaß. Kann man ein bisschen zurückgeben. Ich glaube, ein Jahr haben wir... eine hat mir geschrien, wir werden nie Meister mit Löwen. Habe ich gesagt, ja, ja, bleib ruhig. Ich war schon dreimal Meister alleine. Wie oft war Magdeburg Meister während des Spiels? Ne? Ich habe es nur einmal geschafft. Natürlich vermisse ich das. Aber ich muss auch sagen, zum Schluss war das zu heftig. Muss man auf seinen Körper beachten, weil sonst, glaube ich, wird es... zu hart, nicht, also nicht physisch, aber von den Kopf her und ist auch nicht gesundheitlich so. Ja, es ist schon gefährlich mit dem Stress, was du auch rumläufst. Und dann war ich Nationaltrainer und noch alle 5 Jahre mit die Löwen in Champions League, ne, was viel Kraft kostet und dann die Bundesliga. Und das war so, das vermisse ich nicht. Aber wenn ich nur zum Spielen kommen könnte, wäre das.
Aber kam denn schon mal der Gedanke, wieder einen Job als Vereinstrainer anzunehmen? Gab doch bestimmt auch Anfragen, oder nicht?
Ja, ja, es gab natürlich eine oder andere Anfragen. Nein, aber jetzt bin ich zufrieden. Es ist gut für meine Familie auch, für meine Kinder jetzt. Sille muss ihren Abi dieses Jahr machen. Linus vermisse sehr viel bei unser Leben in Leimen, aber die deutsche Schule ist schon hart. Er genießt jetzt wieder halb zwei jeden Tag frei zu haben, nicht so viele Hausaufgaben und von daher. Und Linette und ich genießen auch. Wir sind in 97. damals umgezogen nach Dormagen und ja, nach 22 Jahren, jetzt ist das gut wieder zu unserer Heimat wieder zurückzukommen. Linettes Eltern wohnt hier, mein Bruder und Linettes Bruder und sehr, sehr viele alte Freunde, so von daher wenn die Löwen hier spielen könnte, wäre das gut.
Aber das heißt, die Familie genießt es auch, dass du so viel da bist? Oder sagen die zwischendurch auch mal, boah, Papa, wann ist denn mal wieder Länderspiel?
Das glaube ich auch schon. Jetzt geht los, weil jetzt haben wir keinen Bock mehr auf dich. Aber
die kommen ja jetzt auch in so ein Alter, oder? Wo das langsam auch anfängt, wo Papa dann auch irgendwann mal, du weißt, wie ich es meine, ne? Dass man da so ein bisschen mehr genervt von den Eltern ist.
Ja, ja, also dann wird Papa peinlich, ne? aber das ist mir scheißegal.
Aber sagen die denn manchmal zu dir, so nach so einem Löwenspiel, ich erinnere mich jetzt an die Szene, die ja von dir Kult ist, ich glaube, das war Heimspiel gegen Barcelona, wo du da ja wirklich komplett, wo du auf den Boden gestampft hast, sagen dir deine Kinder am nächsten Tag auch mal, boah, Papa, ey, wie peinlich bist du denn? Oder lachen die darüber?
Ah, dann lachen wir mehr darüber, weil die wissen, wie viel ich gerne gewinnen will. Ne? Und ja. Darum geht es. Die wissen auch, nach dem Spiel ist es alles wieder gut. Und dann ist es ja nicht, dass ich trage ja sowas nicht mit mir nach Hause und so. Natürlich trage ich Niederlagen und so mit, weil das gehört dazu davon. Aber ich sage immer, du kannst ja einen Fehler machen, du musst nur davon lernen. Und, ja. Das muss ich auch als Trainer machen und davon versuche ich auch, wenn wir verloren haben, war zum Glück nicht so oft. So von daher war das ganz gut, aber davon muss man immer lernen.
Weil Jürgen Klopp hat ja mal gesagt, wenn ich mich manchmal selber im Fernsehen sehe, dann schäme ich mich für mich selber. Und dann ist ihm das unangenehm, wenn er dann sieht, wie er da an der Seitenlinie so abgeht. Und aber das ist ja im Endeffekt auch das, was die Leute ja auch so ein bisschen sehen wollen, emotionale Typen. Aber guckst du dir manchmal auch noch mal ein Spiel an und denkst dir, eieiei, was habe ich denn da gemacht?
Ja, also ich finde nicht, dass es mein schönster Moment war. Dann finde ich das besser, wenn man ein bisschen locker sind und ein Lächeln haben. Ne? Aber gut, wir leben davon. Lass mir sagen, 23,5 Stunden am Tag habe ich für Handball und die Rhein-Neckar Löwen gelebt. Ne? Und ja. Dann ist das klar, Franz Debmann, und dann haben wir eigentlich viel im Griff, zum Beispiel gegen Barcelona gehabt, und dann zum Schluss kamen zwei Schiedsrichter und dann waren die sogar auch denen. Ne? Und das hat natürlich auch nicht geholfen. und dann haben wir fast das zu Spannende gemacht, und dann war das ja nicht ihren Fehler, aber dann war das ja auch Frustrationen über, dass man das Spiel nicht schließen könnte vorher.
Ja, stimmt. Ja, nochmal im Übrigen auch nachträglich nochmal herzlichen Glückwunsch zum Titel. Nicht weniger als Welttrainer des Jahres 2019 bist du geworden. Also dazu erstmal nochmal herzlichen Glückwunsch.
Ja, danke.
Warst du überrascht von der Wahl?
Also ich hatte gedacht, natürlich nach unserer Weltmeisterschaft, was sehr souverän war mit 10 Spiele, 10 Siege und dann eigentlich eigentlich nicht richtig unter Druck zu sein, dass man eigentlich alle Spiele, also nicht locker, weil das hört sich verkehrt an, aber souverän gewonnen haben. Mhm. Also das war eine unglaubliche Mannschaftsleistung, wo alles über 16 Tage funktioniert haben, was vielleicht nie wieder so kommen wird für uns auf jeden Fall. Und ich glaube, es wird auch schwer nachzumachen von anderen Ländern, die Weltmeisterschaft halten soll. So, von daher habe ich natürlich gedacht, dass ich gute Chancen haben, vorne dabei zu sein, aber so, mit sowas rechnet man nie, glaube ich, okay. Also ich auf jeden Fall nicht. Und ich bin natürlich sehr stolz auf diese Titel, aber was mir am meisten bedeutet, ist, dass wir das als Mannschaft gewonnen haben.
Du bist ja auch so ein bisschen der Wunscherfüller, kann man sagen, ne? Also die Rhein-Neckar-Löwen waren verschrien als, wie du schon sagst, ihr werdet nie deutscher Meister, der titellose Haufen. Du kommst zu uns, wirst deutscher Meister, dann im 11. Anlauf auch endlich der DHB-Pokal zu den Löwen. Und wenn wir jetzt mal ganz kurz ehrlich sind, war Dänemark ja lange Zeit das Holland des Handballs. Weltmeisterschaft war da einfach nicht. Weltmeister werden, auch diesen Wunsch hast du erfüllt. Ist dir das so bewusst, dass du so ein bisschen der Zauberer bist?
Ich habe ja meine Spitznamen in Kiel bekommen. Ne?
Der Zaubermaus. Aus,
so, ja. Von daher, nein. ja, aber davon lebe ich auch selber. Ne? Ich nehme gerne diese Herausforderung. Es war für Dänemark die einzige Titel, was im Pokalsrang gefehlt haben. Ne?
Ja.
Man hat Olympia gewonnen, Männer, man hat Europameisterschaft, man hat Weltmeister, Europameisterschaft, Olympia bei Frauen gewonnen. So, es war diese einzige Titel, die Dänemark nie hingekriegt haben. Und ich wusste natürlich, dass es Riesendruck wäre, aber mit diesem Druck lebe ich eigentlich ganz gut. Das treibt mir immer nach vorne. Ja. Ich bin auch keine, ich glaube, das hat man auch bei den Löwen gesehen, ich bin auch kein Trainer, der, ich habe keine Angst, ich nehme gerne die Risiko an. Wenn es schief geht, dann weiß ich auch, gut.
Dann ist Andi Schmid schuld.
Dann ist erstmal Andy schuld. Und dann Krötzkis und dann meine. Nein, dann nehme ich das auch, ne? Und ja, damit lebe ich auch. Natürlich würde das mir ärgern. Es sind einige Spiele, die ich gerne anders machen würde bei den Löwen, aber man muss mit seinen Siegen und du musst mit deiner Niederlage klarkommen. Wenn du das nicht hinkriegst, dann glaube ich, dann schaffst du das nicht lange. Ja, und dann ist klar, diese Herausforderung anzunehmen, die so wie bei den Rhein-Neckar-Löwen. Ich wusste auch, es war eine schwierige Aufgabe. Du kommst, übernimmst eine Mannschaft, die verloren haben mit 2. Also lass uns das, ja, scheiß 2 Tore, ja, über 34 oder ja, 34 Spiele, ne?
Ja.
Da war das nicht einfach, war wieder gute Laune reinzubekommen bei den Jungs, aber wir haben das hingekriegt nach einiger Zeit und ja, erstes Jahr war das, haben wir das ganz gut gemacht, war nah dran, dann kam Pegeler zu uns, dann haben wir noch taktischer Möglichkeiten bekommen und dann waren wir eigentlich über die nächsten 3 Jahre die beste Mannschaft. Ne?
Ja.
Problem war nur, dass ja, zum Beispiel in Erlangen, wenn das Tor zum Schluss nicht reingeht,
ja,
dann sind wir Meister geworden. So nah dran war das. Ne? Aber ja, diese, ja.
Ärgert dich das ärgert dich noch sehr, oder? Dieses Jahr, wo man den Flensburgern, also ich glaube, Flensburg weiß bis heute noch nicht, wie die da Meister geworden sind.
Nein. Also ich habe 2 Sachen, die mir ärgern will und die das werde ich mit mir nehmen bis letzten Tag und ich denke oft an das, weil es treibt mir auch nach vorne, es gibt mir Motivation, dass ich diese Gefühle nicht haben will, ne? Dass man denkt, okay, so will ich nicht. Ne? Also ich habe Champions League Finale mit 1 Tor verloren. was ich, da waren wir besser Mannschaft, das wird mir immer für immer ärgern. Und dann natürlich diese besonders Erlangen und Melsungen zu Hause. Diese beiden Spiele hätten wir nie verlieren dürfen. Ja. Und hätten wir nur einen Punkt in eine von die beiden Spielen bekommen, mehr, dann wären wir Meister geworden. Und das ärgert mich sehr.
Ja, das war tatsächlich ein hartes Jahr. Du bist im dänischen Viborg geboren und hast dann bei GOG Gudme also das Handballspielen gelernt. Bist du ein heimatverbundener Typ? Warum? Du bist dann ja mit 25 dort geblieben. Warum kam der Schritt nach Deutschland zum Beispiel nicht früher damals?
Ja, ich bin Heimat. Ich bin ja auch jetzt in Gudme wieder Jugendtrainer und mache das sehr gerne. Jetzt kann ich ein bisschen zurückgeben zu diesem Verein, der mir geholfen haben, auf meinen Handballweg zu kommen. Ja, früher war ja, erstmal kam diese Bosman Urteil in 94, glaube ich, war das beim Fußball und erstmal ein bisschen später in Handball rein. Mhm. So damals könnte man ja nur 2 oder 3 Ausländer haben in die Bundesliga. Mhm. Und da stand links außen nicht auf die erste oberste Zettel. Ne? Mhm. Und deswegen war das nicht so einfach,
okay.
Du bist dann nach Deutschland zu kommen. Und deswegen kam das erst später. Und dann bin ich auch nicht eine, also hier will ich auch sicher sein, dass ich die richtige Wahl nehme. Ne?
Oh ja. Du bist dann 97 zu Bayer Dortmund gewechselt, wurdest dann dort auf Anhieb Dritter der Bundesliga-Torschützenliste und ein Jahr später dann der Wechsel zum THW Kiel. In deinen 6 Jahren bei den Zebras gab es dann eigentlich Titel ohne Ende. War das die beste Zeit deiner Karriere als Spieler?
Ja, auf jeden Fall. Ich kam ja so eine Mannschaft, die sehr gut war. Ich durfte mit Spieler, mit Magnus Wieslander, der Jahrhundertspieler, Stefan Löfgren, der, glaube ich, für viele, die noch ein bisschen an die Zeit erinnern kann, eine der besten Handballer aller Zeiten, Staffan Olsson, Klaus-Dieter Petersen, deutsche Ikone. Ich kam zu dieser Mannschaft, Nella Pirunisic auch, der auf halb links von 100 Meter Tor machen könnte. es war ja eine sehr, sehr gute Mannschaft und wir hatten, ich hatte viel Spaß und hatte auch viel gelernt in meiner Zeit als Spieler in Kiel und deswegen war das mit Abstand die beste Zeit für mich.
Entstand dann in dieser Zeit auch der Spitzname Zaubermaus? Wer hat sich den einfallen lassen?
Ja, also das war die Fans. Plötzlich kam es, ich wusste das nicht, und dann kam diese Nico, Zaubermaus über die Tribüne und da habe ich gedacht, okay, gut. Und eigentlich, wenn ich so sauber, erstmal, mein Deutsch war nicht so gut, habe ich gesagt, das war so mit Reinigen oder so. Sauber, was soll das? Aber dann hat jemand mir das erklärt, dass es was anderes bedeuten könnte auch. Ah, okay, dann fand ich das ganz gut.
Aber du hast diesen Spitznamen ja bekommen aufgrund deiner Trickwürfe. So, wer ist denn jetzt der variantenreichere Linksaußen? Nikola Jakobsen oder Uwe Gensheimer?
Oh. Ja, also ich muss sagen, Uwe ist schon vor mir, seine Dreher und so weiter. Aber wie gesagt, er soll ja froh sein, weil ich habe die Würfe erfunden und jetzt hat er die verbessert. Ne? Uwe ist schon, schon richtig lustig anzuschauen und er seine Dreher und so weiter sind sehr... Sehr schön anzuschauen.
Das hört er bestimmt gerne. Kiel ist bestimmt noch ein ganz besonderer Club für dich. Wie war es denn dann, oder wie hat sich das denn all die Jahre angefühlt, dann mit den Löwen diese großen Schlachten gegen den THW zu schlagen?
Sehr schön. Wie gesagt, ich glaube, alle euch, die mir kennt, dann liebe ich zu gewinnen und auch gegen Kiel. Es war immer sehr harte und gute Spiele. Kiel hat ja einen Trainer, den ich sehr bewundert und sehr hoch schätze und auch ein gute Freund sind mit Alfred, waren immer mit großem Respekt gegenübereinander und sind schwierige Spieler. Alfred ist auch ein sehr guter Taktiker, so da musste man sich immer was einfallen lassen. Aber bin stolz, dass wir einige Male in die Osterhalle gewonnen haben. Leider haben wir auch ein paar Mal zu Hause verloren, aber so ist das, wenn man gegen guten Gegner so, Kiel war immer gut, immer viel Respekt. Ich muss sagen, es war viel schöner in Flensburg zu gewinnen als in Kiel.
Das glaube ich auch. Die sind da noch mal ein bisschen frecher als die Kieler.
Ja, und da waren immer diese Nachbarschaft damals auch. Und Flensburg damals war ja unser höchsten Konkurrenten damals auch, wo wir Meister geworden sind.
Du hast jetzt auch viele lobende Worte über Alfred Gislason gefunden. Siehst du, also der Move, dass er jetzt Bundestrainer in Deutschland ist, siehst du Deutschland dadurch sehr, sehr stark verstärkt?
Ja, klar. Ich finde auch, Prokop hat das ganz gut gemacht. Aber er ist natürlich ein junger Trainer, der nicht Alfreds Erfahrung haben. Und deswegen mit seiner Erfahrung und so weiter, dann werde er die natürlich Deutschland nach vorne bringen, da bin ich mir sicher.
Sind wir sehr gespannt. Am 5. November ist das erste Länderspiel von Alfred Gislason gegen Bosnien-Herzegowina. Wahrscheinlich nicht der große, wie sagt man so schön, der große Stolperstein. Aber ich bin auch sehr gespannt, wie sich das mit Alfred entwickelt. Du musstest dann nach 6 Jahren in Kiel, bist du zurück nach Dänemark gegangen, weil du Knieprobleme hattest. Also eigentlich mit 32, das ist ja eigentlich kein Alter, wo man sich aus dem großen Handball zurückzieht. Du hast dann quasi Co-Spielertrainer gemacht in Viborg. War das damals schwer für dich, in so relativ jungem Alter sich von der ganz großen Bühne verabschieden zu müssen?
Nein, also es war meine eigene Entscheidung. Also Kiel wollte gerne ein Jahr verlängern. Ich hätte damals auch die Möglichkeit, nach Spanien zu gehen, weil Jonas Schellmann war damals verletzt in Ciudad Real und die haben meinen Linksaußen gesucht. Könnte ich auch ein Jahr hingehen, aber für mich war das so, ich wollte gerne eine Ausbildung machen, hatte ein sehr gutes Angebot von Vibo. Ich habe ja immer im so Sportinternaten auch früher gearbeitet, vor ich nach Deutschland kam erstmal. Da habe ich auch nebendran, ich liebe gerne mit jungen Leuten zu arbeiten und die Entwicklung da ein bisschen zu beeinflussen. Und da hatte ich ein gutes Angebot von Vibo bekommen als Co-Trainer. Ich könnte noch weiterspielen und dann auch nebendran meine Ausbildung als Sportlehrer machen.
Oder hast du auch einfach schnell gemerkt, dass der Trainerjob auch gut zu dir passt?
Ich war immer Trainer, auch wenn ich gespielt habe.
Okay.
Manchmal haben die Trainer nicht genug auf mich zugehört, aber früher war ich auch Jugendtrainer, so wie ich gesagt habe, wir haben ja in Dänemark so Handballinternaten auch, da habe ich ja gearbeitet. So, ich wusste immer, dass ich Trainer werden würde. Man weiß ja nie, wie gut man wird, aber ich wusste immer, dass ich diesen Weg gehen wollte und dann habe ich die Chance gekriegt in Viborg. Manchmal läuft das gut und manchmal läuft das nicht so gut, aber deswegen habe ich auch meine Ausbildung gemacht, so wenn es nicht so gut gelaufen wäre als Profitrainer, dann hätte ich das so, dass ich auf diesen Weg zurückkommen könnte.
Dann ging es nach Bjerringbro-Silkeborg, wo du dann ebenfalls Co-Trainer warst. Dort spielte zu dem Zeitpunkt ein gewisser Andy Schmid. Was war das Erste, was du gedacht hast, als du den dürren Jungen aus der Schweiz gesehen hast?
Ja, ist unglaublich, dass man so hart schießen könnte mit so einem dünnen Körper. nein, also wir waren in Schweiz, haben mit Andy zugeschaut, natürlich auf Video auch und er war schon auch als Jugendspieler ein sehr hoch talentierter Spieler. Ich war eigentlich überrascht, dass wir ihn bekommen könnten, aber Andy und ich haben ein sehr gutes Beziehung, Verhältnis schon damals bekommen. Und ja, leider war Andy so gut. Und da kam Casey. Jesper hat ja seine dänische Truppe gehabt. Und da war wir mit Andy so große Gefahr, dass er nicht seine Ambitionen erfüllen könnte. Und deswegen hat er dann auch Andy zu die Rhein-Neckar Löwen gebracht, sodass er besser Siegchancen hatte in Dänemark.
Hast du denn damals schon geahnt, dass der vielleicht mal ein ganz großer wird?
Ja, auf jeden Fall. Also es war nur eine Frage der Zeit, vor Andy diesen Durchbruch bekommen. Weil in Schweiz war er so gut, auch wenn die international gespielt haben, war er damals auch mit Frank Löke am Kreis sehr gefährlich. Mhm. Und ja, es braucht immer Zeit in Deutschland, ja, erstmal die deutsche Kultur hinzubekommen, mit viel Disziplin, harte Arbeit und so weiter. Das musst du erst können, bevor du dir ja, zuschlägst in Deutschland. Und dann den Reisen und viele Spiele, sehr viele schwierige Auswärtsspiele und so weiter, das dauert immer ein bisschen. Mhm. Und wenn er das erst reingekriegt haben, dann war das nur eine Frage der Zeit, bevor er diesen Durchbruch kriegt.
Während Andi zu den Löwen gewechselt ist, ging es für dich dann 2 Jahre nach Aalborg, wo du dann auch zum ersten Mal Cheftrainer warst und das auch sehr erfolgreich. Vor allen Dingen 2013 mit dem dänischen Meistertitel. Hast du dir diese Entwicklung selber so schnell zugetraut gehabt?
Nein, es ging sehr schnell. Hatte natürlich eine gute Mannschaft. Wir haben erstes Jahr, hat das schon ein bisschen gedauert, bevor meine Ideen richtig rüberkamen. Hatte ein paar Kämpfe nehmen müssen. Aber nach Weihnachten haben wir dann ja, sehr, sehr guten Handball gespielt und sind auch verdient Meister geworden, hatten beide Finalspiele mit über 10 Toren, nein, nicht mit 10 Toren erstes Spiel, aber mit über 10 Toren zweites Spiel und erstes Spiel mit 8 gewonnen. Und zweites Jahr war auch sehr gut. Ja, das kann man immer nachher sagen, aber hätten wir nicht so viele Verletzungen bekommen, dann bin ich mir eigentlich auch sicher, dass wir den zweiten Jahr Meister geworden sind. Mhm. Aber da sind wir leider knapp gestolpert gegen Kolding damals.
Mes Mensah-Larsen war dann da in diesem Team. Was macht euer Verhältnis so besonders?
Erstmal glaube ich, den gleichen so schwarzen, ja, muss man aufpassen mit Mess, aber diese schwarze Humor, diese Ironie, da sind wir gleich. Also wir finden die gleichen Sachen lustig. Mhm. Auch selbst wenn wir eigentlich einige Jahre zwischen uns sind, dann hat Mess diese, was ich ja sehr hoch schätze, wenn wir trainieren, dann trainieren wir hart. Mhm. Wir können Spaß dabei haben, aber erstmal muss man Einsatz reinlegen. Mhm. Und dann will er gewinnen. Und danach kann man wieder Spaß haben, besonders wenn man gewonnen haben. So von einigen sind wir so, selbst wenn Mess ein viel ruhiger Typ als ich bin, dann haben wir die gleiche Sachen so ähnlich, wenn es über den Handball geht. Mhm. Und dann finden wir außerhalb, ja, haben wir gleichen Humor. Und in Dänemark haben wir ja, was nicht immer in Deutschland das Gleiche gibt, diese Ironie, ne? Mhm. Das, wo wir dann ein bisschen einen Schritt weiter geht manchmal.
Ja, das ist das ist bei Mess immer lustig, wenn er sowas raushaut. Jetzt haben wir mittlerweile hier in diesem Podcast eine kleine Unterkategorie, weil es immer wieder Diskussionen darüber gibt, wer eigentlich die drei oder wer die besten Fußballer im Löwenteam sind. Und deswegen haben wir uns jetzt dazu entschlossen, dass jetzt jeder Gast eine Hitliste der drei besten Löwenfußballer abgibt. Also jetzt auch du. Welche sind die drei besten Fußballer im Löwenteam?
Also die jetzt sind oder die trainiert haben?
Ja gut, natürlich ist da hoffentlich doch eine relativ große Schnittmenge. Also Uwe Gensheimer hat letzte Woche Patrick Grötzky, Jerry Tolbring und Albin Lagergren genannt. Du wirst natürlich die fußballerischen Fähigkeiten von Albin nicht...
Das kann ich nicht. Also ich habe eine, der ganz klar Nummer eins sind.
Okay, das ist auch okay.
Und das ist Grötzky.
Okay.
Patrick ist... nicht nur ein guter Fußballer, aber er läuft auch sehr viel. Ne? Mhm. Also Uwe ist auch ein guter Fußballer, aber er mag nichts. Also deswegen kann er nicht in Top 3 kommen. Ne?
Okay.
Er nimmt das nur ernst, wenn es 2-2 steht und er nicht gegen Jung verlieren will. Ne? Dann muss ich Gogi nehmen. Gogi, sehr, sehr guter Fußballer auch, okay, und sehr arbeitsam. Er ist auch sehr gut. Und jetzt, glaube ich, kommt eine Überraschung.
Oh, jetzt.
Dann würde ich Niklas Landin nehmen.
Oh, okay.
Ein Torhüter. Aber mit Abstand der den besten Schuss hatte. Wenn Niklas im Tor steht, dann kannst du kaum Tor machen. Oder wenn er dann rausgeht und sich vorne spielt, dann macht er immer viele Tore. So, von daher sehr wertvoll für eine Mannschaft.
Ah, okay. Wir haben das mitgeschrieben und am Ende werden wir das auswerten. Jetzt kommen wir zu deiner...
Ich würde nur kurz sagen, wenn ich vielleicht zum Beispiel 60 Spieler haben gehabt in meiner Zeit, dann würde Mess auf 59 kommen.
Okay. Also ich glaube, einer wird noch mehr enttäuscht sein, weil der bisher noch gar nicht genannt wurde bei all unseren Leuten, ist Yannick Kohlbacher, der aber selber, glaube ich, sich auf die 1 setzen würde.
Ja, Yannick ist auch nicht, Yannick ist nicht schlecht, aber Top 3 kommt er nicht.
Okay, Mess, also wir haben auch jetzt aufgeschrieben, Mess, Platz 59 bei dir, okay.
Ja, und auf Platz 60, Richard Stockel, der war nicht gut.
Ach, das stimmt, der war ja auch noch da, ach Gott. Aber wir kommen jetzt mal erstmal zu der Zeit, wie du zu den Löwen gekommen bist. Wie kam dieser Kontakt überhaupt zustande? Wer hat dich da zuerst kontaktiert?
Ja, also war eigentlich immer so ein bisschen Kontakt, weil ich ja damals in Kiel mit Thorsten Storm befreundet war, weiß ich nicht, aber gute Verhältnis hatte. Ist nicht so, dass wir uns außerhalb des Spielfelds gesehen haben, so viel, aber... Theo war damals bei der Geschäftsstelle angestellt und haben manchmal mittrainiert, wenn eine verletzt war, da war er war ja rechts außen. Ne? Mhm. So, das war eigentlich ganz gut, wenn Theo dabei war, weil dann sah ich immer besser aus, weil er nicht so gut war. Ne? So, wir hatten immer guten Kontakt und dann kam die Zeitpunkt, wo ja, mit Gudmundur und die Rhein-Neckar-Löwen sich nicht einigen könnte. Gudmundur war ja damals dänischer Nationaltrainer, genau, ja, und so weiter. Und dann kamen die Gespräche mit Thorsten und mit Lars Lammerde damals.
Mhm. Das Angebot war aber so gut, das hast du sofort angenommen? Warst du dir sofort sicher, dass du das machen willst?
Also sportlich war das ja das, was ich wollte. Ne? Mhm. Finanziell war das nicht das beste Angebot.
Das wollte ich jetzt so genau gar nicht wissen.
Aber für mich war das die sportliche Möglichkeit, war ja das, was ich, wo ich hin wollte. Ich wollte so die beste Verein in Europa. Ich wollte erstmal um die Meisterschaft in Deutschland mitspielen und dann gucken, wie man das in der Champions League hinkriegen könnte, aber für mich war das da, wo ich hin wollte. Und deswegen, ja, aber manche wollte sagen, dass es zu früh war für mich oder haben versucht, das zu sagen, aber da war mein Glauben an mich selbst immer größer, als was andere gedacht haben.
Ja, auch zu Recht. Ich meine, aber bedeutet dir, das ist immer eine hypothetische Frage, aber bedeuten dir zwei Meisterschaften mit einer Mannschaft wie Rhein-Neckar-Löwen, wie ein Verein wie Rhein-Neckar-Löwen, mehr als wenn du jetzt als Trainer des THW Kiel 5 Meisterschaften holst und dann fragen sie dich noch, warum du die 6. nicht auch noch geholt hast?
Auf jeden Fall. Natürlich ist ein Meisterschaft eine Meisterschaft, aber das ist klar, wenn du zu den Rhein-Neckar-Löwen kommst, die über viele Jahre, wenn du 5 Jahre vorher dann vielleicht den Verein, der den größten Etat hatte damals, ne? Und dann sind es langsam runtergegangen und dann mit einer, ja, lass uns sagen, dann Top 3-4 Etat das hinzubekommen, über 4 Jahre eine der besten und schönsten und attraktivsten Handball zu spielen, das bedeutet sehr viel für mich. Ja. Und dann natürlich diese erste Meisterschaft. Ich werde nie vergessen, den Tag in Lübeck. Erstmal natürlich zu gewinnen, aber was mir immer noch ganz klar vor meinen Augen steht, ist alle diese Tränen bei erwachsenen Männern und Frauen, die Erleichterung zu sehen, dass man über viele Jahre auf genau das gewartet haben, dass ich dann ein Teil davon sein dürfte, das bedeutet sehr viel.
Man hat also auch der Auswärtssupport oder der Fansupport von den Rhein-Neckar-Löwen ist ja mittlerweile auch unfassbar groß geworden. Also hast du das schon mal erlebt, dass 3/4 der Fans in einer Auswärtshalle von deinem Team in einem Handballspiel dabei sind?
Nein, es hat uns auch damals einen unglaublichen Schub gegeben nach vorne. Du kamst rein da, natürlich wussten wir, dass Leute da hinkommen, aber vielleicht hast du gedacht, okay, vielleicht kommen 500. Ne? Ja. Das wäre auch, sehr schön, ne? Aber dann kommst du rein und ich glaube, 2.500
war locker.
Die Rhein-Neckar-Löwen da. Ne?
Und dann nochmal 5.000, die in Mannheim gewartet haben, die abends dann noch auf euch gewartet haben. Die Leute haben zu Hunderten am Flughafen in Mannheim gestanden und die konnten wir gar nicht beachten, weil wir so wenig Zeit hatten. Das war schon ein absolut denkwürdiger Abend, oder?
Ja, auf jeden Fall ein Highlight für meine Karriere. Das ist klar. Also Weltmeisterschaft steht natürlich ganz oben, eigene Land und war ein riesen Fest hier in Dänemark. Aber dann kommt das andere direkt hinter den ganzen Jahr und dann natürlich wie du sagst mit die Auswärtsspiel in Mannheim viele Leute da am Flughafen und dann natürlich die 5.000 im Mannheim, also natürlich ist das Einzige, was mir da ärgert, ist, dass wir dann Montag auch einen schönen Tag haben, aber alle mussten um 3 wieder los und das Namensschaft.
Ja,
das finde ich so ärgerlich. Ich hoffe, dass die das ändern können, weil du kämpfst ein Jahr dafür. Eigentlich hätten wir ja 2-3 schöne Tage
verdient gehabt.
Verdient hatten da, außer auch wenn Andy nur einen Tag davon trinken könnte. Aber wir anderen können ja Spaß haben.
Das ist richtig. Im Jahr danach, also ich sag's ja selber auch, ich werde nicht müde, das in diesem Podcast hier immer wieder zu betonen, fand ich es eigentlich noch mal geiler. Also ich glaube, dass ich in meinem ganzen Leben nicht mehr so etwas erleben werde wie das Löwenheimspiel gegen Kiel, wo wir aus Spaß in der Regiesitzung gesagt haben, ach übrigens, wir könnten heute auch deutscher Meister werden. Hast du, also sowas hast du mit Sicherheit auch nicht nochmal erlebt, oder? Also so überraschend, so einen überragenden Erfolg mit so einer geilen Stimmung in einer ausverkauften SAP-Arena.
Nein, das war ein magischer Abend, muss man sagen. Erstmal hatten wir dieses Glück, dass Flensburg vor uns gespielt haben, dann gegen Göpping verloren. Und dann kam das so, dass wir dann, erste Halbzeit war eng und dann sind wir aufgedreht. Eddie hat unglaublich gespielt, die ersten 15 Minuten, zweite Halbzeit und plötzlich hast du mit 9 Tor geführt. Und dann war die Halle elektrisch, ne? Also dann war das ja ein riesen Erlebnis. Und dann die schöne Party danach, der so, ungeplant war. Keiner wusste richtig was und was machen wir jetzt. Und dann hast du das gut gesteuert und dann war das eigentlich 1,5, 2 gute Stunden auf dem Boden da mit den Fans und so. Und dann, sind wir schnell nach Mallorca auch geflogen. Das war auch nicht schlecht.
Also, da hast du dann das ein oder andere Radler mit Andy Schmid auf Mallorca getrunken? Also man munkelt ja, dass du auf Mallorca richtig Spaß gehabt hast.
Ich trinke keinen Radler.
Ach so.
In meinem Leben würde ich einen Radler trinken.
Aber Andy hat dann vielleicht einen Radler getrunken.
Ja, mehrere, glaube ich. Zusammen mit Olli. Olli trinkt auch Radler.
Ja?
Ich bin immer noch sprachlos. Nein.
Aber auf Malle war dann ziemlich, also man hat mir mal erzählt, dass ihr da natürlich auch an jeder Ecke irgendwie erkannt wurdet und dass es da auch die ein oder andere große Feierorgie mit fremden Löwenfans irgendwie gegeben hat, weil die es total cool fanden, dass ihr da auf Malle gewesen seid. Problem war ja nur, ihr hattet noch ein Spiel in Wetzlar und noch 3 andere Bundesligaspiele.
Ah, so früh sind wir nicht los. Wir hatten das in Wetzlar, ne?
Ja, ja.
Ja, und das fand ich, weil Wetzlar war nicht mit drin in Europapokal und so weiter. Wir haben natürlich geguckt, dass wir das auch mit Respekt gegenüber den anderen Mannschaften das macht, so dass man auch, weil sonst genießt du das auch nicht, wenn du nach Malle fährst, dann sollst du das auch genießen. Aber war unglaublich, war ja nicht erstes Mal, dass wir da waren, aber es war ja ein sehr gute 2-3 Tage da. Mehr schaffst du ja auch nicht, weil es geht ja ganz gut los. Olli schreibt ja immer so 10:30, ich sitze im deutschen Eck, kommt ihr, ne? Und dann muss man los.
Aber bei dem Thema möchte ich nochmal einhaken. Olli Rogisch, du hast dir 5 Jahre lang mit ihm ein Büro geteilt. Wie ist das so?
Das ist sehr lustig. Also, das muss ich sagen. Also, Olli ist eine von den liebvollsten und hilfsamen Menschen, den ich kenne. Er hat mir sehr viel geholfen mit vielen Sachen außerhalb des Feld. Er sorgt immer für gute Laune in die Mannschaft. Er hat immer gute Laune und hat einen guten Rat zu alle Spieler und so weiter. So von daher hat das nur mehr und mehr Spaß gemacht mit ihm. Erstmal war er Co-Trainer, da haben wir schnell rausgefunden, das ist nicht so richtig Ollis Weg. Und dann ist er auf diese sportliche Leiterseite gegangen und das hat viel besser zu ihm gepasst. Hat mir unglaublich Spaß gemacht, mit Olli zusammen zu arbeiten. Er ist sehr lustig und macht auch viele Dummheiten. gibt es viele gute Sachen, dass man mitnehmen kann. Ne?
Durfte er denn auch schon mal in deinem Whirlpool eintauchen? Weil das Bild, wie er den Pool in die Arena schiebt, ist ja unvergesslich gewesen.
Er ist immer ganz herzlich willkommen hier. Und dann werden wir sehen, ob wir beide da reinpasst.
Okay. dein letztes Löwenjahr war dann ja schon eins mit Doppelbelastung. Du warst schon Nationaltrainer von Dänemark und Löwentrainer. War das vielleicht dann auch etwas zu viel Belastung? Du hättest dich ja sicher auch bei den Löwen gerne mit einem Titel verabschiedet.
Ja, also ich glaube, viele bei den Löwen vergessen eigentlich, dass ich in 17 war ich Nationaltrainer, in 18 war ich Nationaltrainer, aber nur in 19 war das eine Herausforderung, weil wir da leider nicht so gute Saison gespielt haben. Ich habe ja 3 Jahre das Doppeljob gemacht. Ne? Ich muss dir korrigieren, ich habe ja in letztes Jahr auch einen Titel gewonnen. Es war nicht der größte, aber ich glaube, wenn man Rhein-Neckar Löwen sind, muss man alle Titel mitnehmen. Haben wir 3 Jahre in Folge Supercup gewonnen. Ne?
Ja, ich habe das gesehen am Wochenende. Da hängen nämlich die Bilder überall und da sind wir gut mit dabei.
Ja, und finde ich es schade, dass man diese Supercup so wenig schätzt, weil das tust du als Spieler nicht. Das ist nicht der größte, den du gewinnen willst, aber es ist immerhin ein Titel. Mhm. Und manchmal vergisst man eigentlich, Supercup ist schwieriger zu gewinnen als ein Pokal, weil entweder musst du den einen oder anderen gewonnen haben, um Supercup zu spielen. Ne? Mhm. Aber klar, ich will dich ausreden hier. Letzte Saison war nicht das, was wir uns vorgestellt haben. Auf jeden Fall nicht. Da haben wir leider so viel unter Niveau gespielt, so oft.
Die Erwartungshaltung ist halt auch gestiegen. Ja, das darf man ja nun mal auch nicht vergessen. Wenn man dann 2 Titel gewinnt und den Pokal gewinnt, dann ist die Erwartungshaltung bei den Fans natürlich eine ganz andere.
Das stimmt, aber haben wir trotzdem ein bisschen überrascht, dass ich hätte vielleicht gedacht, dass es ein bisschen ruhiger würde, weißt du, nach, lass uns dann sagen, 6 Titel in 4 Jahren, aber natürlich muss man immer dieses Treiben nach vorne haben, den nächsten zu gewinnen, und das weiß ich auch, daran arbeiten die Löwen jeden Tag. Und ich bin mir auch sicher, mit den Leuten, die jetzt im Verein sind und so weiter, dass der Verein sehr gut aufgestellt ist, dass es ist nicht der letzte Titel, der Rhein-Neckar Löwen gewinnt. Aber vielleicht dauert das 1 oder 2 Jahre. Vielleicht muss man sehen, wie die Zukunft jetzt was bringt. Natürlich, Steve Flensburg finde ich sehr gut. Die haben eine gute junge Mannschaft aufgebaut, die über Jahren jetzt lange zusammenspielen können, wenn die das zusammenhalten kann. Und Kiel hat jetzt mit Sargosen eine Weltstar geholt.
Mhm. Jetzt fehlen aber dir persönlich schon noch 2 große Titel. Einmal Champions League-Sieger als Trainer und Olympiasieger. Was wäre dir davon lieber?
Oh, ah, das ist schwierig. Am liebsten würde ich beide gerne gewinnen. Ne?
Ja, ist ja in Ordnung. Also du kannst ja jetzt nächstes Jahr Olympiasieger mit Dänemark werden und dann irgendwann nochmal Champions League-Sieger mit den Löwen.
Ja, das wäre kein schlechter Deal. Den nehme ich sofort. Champions League steht natürlich als Verein das Größte. Ne? Ich sage immer noch, das schwierigste Titel zu gewinnen ist die deutsche Meisterschaft. Mhm. Weil da musst du 34 Spiele, kannst du dir kaum einen Fehler erlauben. Ne? Das Komische ist, die Jahren, wo wir deutsche Meister geworden sind, haben wir einige mehr Spiele in Champions League verloren, aber waren immer noch drin. Ne? Hätten wir so viele Spiele in die Bundesliga, dann wären wir nie deutscher Meister gewesen. Ne? Ja. Aber von daher ist das ein bisschen komisch, aber der ist der größte, ne? Aber der deutsche Titel ist schwieriger zu gewinnen. Ja. Und dann natürlich Olympische Spiele ist riesig. Für mich persönlich war die Weltmeisterschaft das Größte.
Ja.
Also wenn ich jung war, also ich habe nie geträumt, olympischer Meister zu werden. Okay. Ich wollte immer Weltmeister werden und das hinzubekommen und dann in Dänemark vor 15.000 Zuschauer in die Halle, waren über 3 Millionen, die das angeschaut haben. Also das ist mit Abstand diese Sport Ereignis, der die meisten Zuschauer gehabt haben im Fernsehen. Das haben Fußball-EM in 92 geschlagen mit ja, vielen Menschen. Ne? Ja. Also, dann weißt du, wie groß das ist. Das würde das Gleiche sein, wenn 60 Millionen Deutschland sehen würde.
Ja, ja. Ja, wobei, also das war ja bei dieser WM, die ja auch unsere Heim-WM war, war es ja schon so, dass wir zum ersten Mal in der Geschichte von allem eigentlich, zum ersten Mal das am meisten angeschaute Sportevent in Deutschland im Fernsehen kein Fußballspiel war, sondern unser Halbfinale in Hamburg gegen Norwegen mit 17 Millionen Fernsehzuschauern. Also man hat schon auch gemerkt, dass diese WM 2019 für die beiden Heimländer auch wirklich richtig was gebracht haben. Natürlich für euch auch mit dem Titel noch on top, aber auch für die Deutschen, die ja noch nicht mal im Finale gewesen sind.
Ja, ja, es war eine sehr, sehr, sehr gute Propaganda, wenn man das so sagen kann, für den Handball. Nicht nur in Deutschland und Dänemark, aber es ist ausgeführt mit in große Hallen, wo alles geklappt haben. Was wir immer weiß, dass die Deutschen können. Dänemark hat das auch jetzt gezeigt, in Herning und in Kopenhagen. So von daher war das ja, ja, ist einfach für mich zu sagen, weil wir gewonnen haben, aber für mich die beste Weltmeisterschaft, die ich erinnern kann. Ne?
Na gut, da ich mich gar nicht an so viele überhaupt erinnern kann, für mich auch, wir können uns darauf einigen.
Ja, okay, gut. Bleiben wir mal.
Für uns waren natürlich die Spiele in Köln das Highlight, mit 20.000 Leuten, die Mannschaft da nach vorne gepeitscht haben. Also da bleiben ganz, ganz viele tolle Momente übrig aus diesem Handballjahr 2019. Und bin mal gespannt, dieses Jahr, diesem Jahrzehnt wird ja noch sehr, sehr viel passieren. Werden ja noch viele tolle Turniere ausgetragen, unter anderem auch in Deutschland immer wieder ein paar. Sind wir gespannt drauf. Wir nähern uns dem Ende dieses Podcasts. Und bevor wir uns aber verabschieden, wollen wir von dir, das ist nämlich jetzt auch eine neue Rubrik, in diesem Jahr auch die drei Lieblingssportclubs wissen. Also eine Top 3 deiner Lieblingssportclubs. Uwe Gensheim hatte damit übrigens so seine Probleme. Also wir konnten so gerade noch Chicago Bulls irgendwie rausziehen und PSG Fußball. Aber bei dir sollte das ja wahrscheinlich eher kein Problem sein. Also sportartübergreifend deine drei Lieblingssportclubs.
Ja, für mich ist das ganz einfach. Das ist Leeds United, das ist Rhein-Neckar-Löwe und das ist THW Kiel.
Doch, das ist doch, das können wir so gelten lassen. Das freut uns sehr.
Ja.
Ich bin auch mal sehr gespannt darauf. Also interessieren tut mich noch ganz kurz, wie bist du denn überhaupt auf Leeds gekommen?
Ja, das ist eigentlich eine komische Historie, weil damals, wo der Computer rauskam, da könnte man so ein Computerspiel spielen, Fußballmanager. Und da haben wir, ich und vier Kumpels, da haben wir gespielt und haben wir gesagt, man dürfte nicht Liverpool, Manchester United, Arsenal damals nehmen.
Ah,
ne?
Okay.
Und dann mussten wir suchen und dann habe ich gesagt, okay, ich nehme Leeds.
Okay.
Und von daher habe ich immer Leeds genommen, damals mit Anthony Boer und Lee Sharp und was weiß ich, was die alle heißen, Harry Kuehl, die Australier und so weiter. Und dann habe ich, es hat mir jetzt über 30 Jahre, habe ich immer mitgefolgt, wie es Leeds ausgegangen ist.
Warst du mal da?
Nee. Oh. Ich habe nie Zeit gehabt, weil ich ja selber gespielt habe. Und habe ich gesagt, jetzt gehe ich hin. Wenn ich jetzt Zeit kriege, wenn wir jetzt zurück nach Dänemark kommt und dann wollte ich hin, ich wollte den Aufstieg sehen, aber dann kam leider Corona.
Also das heißt, das ist noch ein großer Punkt auf der Liste, der dann jetzt nach Corona von dir eingelöst wird.
Also sobald das Corona hoffentlich irgendwann vorbei ist, dann wärst du mir auf, dann schicke ich dir ein Foto, Kevin, von Ellen Road.
Da freue ich mich sehr drüber, weil das ist nämlich auch ein sehr kultiges Stadion in Leeds.
Ja.
Sehr, sehr geil. Nico, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Es war mir ein Fest. Es war sehr lustig. Ich hoffe, dir hat es auch gefallen.
Ja, war sehr, sehr schön. Die anderthalb Stunden ist sehr schnell vorübergegangen.
Absolut. Ich hoffe, wir sehen uns auch bald mal wieder bei Gelegenheit. Und sage jetzt natürlich zu unseren Zuhörern noch ein paar Dinge. Abonniert uns. Das geht nämlich auf all den Portalen, wo wir diesen Podcast ausspielen, könnt ihr uns abonnieren. Da würden wir uns drüber freuen. Gebt uns auch gerne Feedback. Also entweder in den Kommentaren bei Facebook. Schreibt uns gerne eine Mail. Da freuen wir uns auch drüber. Ihr kennt das ja alles schon. Also Nico, nochmal vielen, vielen Dank und viele Grüße nach Dänemark.
Ja, vielen Dank und viele liebe Grüße zurück an die Süden in Mannheim und Leimen und so weiter. Ich vermisse euch alle.
Ich richte es aus, wir vermissen dich auch. Und an alle Zuhörer, wir hören uns bis in 2 Wochen. Und ich werde jetzt, wenn dieser Podcast vorbei ist, mit Nico nochmal ganz kurz, also ich möchte auf jeden Fall, dass er noch irgendeine fiese Frage an Andi Schmid stellt. Das werde ich jetzt für euch noch organisieren, liebe Zuhörer. Macht es gut, bis in 2 Wochen. Tschüss.
Das war Ein Team, ein Podcast. Jetzt bei Spotify oder iTunes abonnieren. Bis zum nächsten Mal.